Also, freut mich, dass so viele da sind. Genau, gerade war schon ein spannender Vortrag und alle, die jetzt Lust bekommen haben, damit zu arbeiten, so ein bisschen geht das jetzt in diese Richtung. Also, diese Daten brauchen wir auch irgendwo her und wo kommen die her? Ich bin Jens, ich arbeite als Wissenschaftler im Bereich Wald. Eigentlich bin ich Förster vom Hintergrund, aber ich beschäftige mich viel mit GIS und Fernerkundung und in den letzten Jahren auch immer mehr mit dem Laserscanning, weil es einfach super spannende Daten sind, meiner Meinung nach. Und genau, da möchte ich mal ein bisschen was dazu erzählen. Also vielleicht mal, wahrscheinlich wissen es die meisten, aber vielleicht der ein oder andere doch nicht so. Also ganz grob nur kurze Übersicht. Was sind überhaupt LiDAR-Daten? Also es ist ein aktives System im Vergleich zu einer Kamera, die passiv das reflektierte Licht der Sonne misst. Macht so ein Laser, der sendet selber Licht aus und misst dann einfach, was da zurückkommt. Also was der misst, da wird so ein Laser ausgesendet und dann, man weiß, wie schnell das Licht ist, man weiß, wo das der Sensor im Raum ist im Idealfall und kann dann aus dieser Zeit, die das Licht braucht, bis es wieder ankommt, kann man halt genau die Position berechnen von diesem Lichtpuls. Und nicht so wie jetzt da bei dem Flugzeug in dieser Simulation dargestellt, das ist so einmal, sondern so moderne Sensoren, die machen das mit mehreren Millionen Pulsen pro Sekunde. Also da haben wir eine enorme Datendichte. Und es sind auch nicht bloß dann ein Messwert pro einsamen Puls, sondern auch die neueren Sensoren, die können gleich pro einsamen Puls empfangen die mehrere Returns. Also müsst ihr euch das so vorstellen, dieses Licht, was da ausgesendet wird aus dem Flugzeug, wenn das unten auf dem Boden ankommt, dann ist der Puls vielleicht so Teller groß, grob, je nach Sensor. Und wenn da irgendwie ein Teil, wie jetzt in dem Fall hier oben, bei so einem Ast reflektiert, dann geht ein Teil von diesem tellergroßen Puls noch weiter durch, reflektiert vielleicht später und nach anderer der größte Teil dann vielleicht unten erst am Boden. Und dadurch haben wir dann mehrere von solchen Returns pro einsam ausgesendeten Signal. Und davon haben wir, wie gesagt, viele Millionen pro Sekunde im Idealfall. Was wir daraus bekommen, ist so eine Punktwolke. Also wir haben X, Y, Z-Werte. Das sind die Hauptdaten, die wir haben. Also wir haben eine Koordinate, die genau im Raum verortet ist. Und dadurch, dass wir ganz viele haben, haben wir dann so eine Struktur. Es gibt aber auch noch weitere Daten, die dann in diesen Daten stecken können oder sollten, je nachdem. Gibt zum Beispiel einen Zeitstempel, ganz genau, wann dieser Puls abgesendet wurde. Die Intensität, also so eine Art Reflexionswert, ist unterschiedlich je nach Oberflächenbeschaffenheit, je nach Aussendung des Signals der Winkel etc. Und damit er besser arbeiten kann damit, kann man diese Daten dann auch klassifizieren, zum Beispiel in Geländepunkte auf dem Boden oder in Gebäude, in Gewässer, Vegetation etc. Dann kann man diese Daten nutzen, um das zu filtern. Es gibt diverse Formate dafür, aber der absolute Standard für diese Datenformate sind die LAS-Daten oder noch besser, das komprimierte Version davon, einfach die LAZ-Daten. Was jeder wahrscheinlich, haben wir gerade schon gehabt, kennt, aus diesen Daten abgeleitete Produkte sind einmal so ein Oberflächenmodell und ein Geländemodell. Oberflächenmodell ist einfach die Oberfläche von so die ersten Returns meistens, inklusive fester Objekte, Bäume, Gebäude, alles dabei. Und das Gelände ist halt meistens die letzten Lichtpulse, die unten auf dem Boden durchkommen, also die feste Oberfläche, die sich auch im Idealfall nicht ändert. Und also Gebäude sollten da zum Beispiel rausgerechnet sein oder solche Sachen, Bäume auch. Wenn wir diese Daten kombinieren, dann können wir so ein normalisiertes Oberflächenmodell bekommen und das gibt uns dann zum Beispiel die genaue Höhe auf den Zentimeter von einem Baum, von einem Gebäude, von was weiß ich. Aber wir haben halt auch noch viel mehr Daten. Hier sieht man jetzt, es rotiert nur einmal kurz, aber das ist so eine Punktwolke aus so Laserdaten aus einem Flugzeug von, in dem Fall, einem Baum. Also wir sehen, also sind ganz viele kleine Punkte. Wenn wir jetzt nur das Oberflächenmodell hätten, dann wäre es einfach nur so wahrscheinlich 5 Rasterpixel, wenn wir es auf 1 Meter rasterisieren oder der Boden halt darunter dasselbe. Aber dazwischen sind auch noch ganz viele Daten, diese ganzen Punkte. Und da steckt wahnsinnig viel Informationen drin, was wir jetzt machen können, nur mal 2 Beispiele von diversen, die man nennen könnte. Zum Beispiel sowas wie hydrologische Modellierung, zum Beispiel für Hochwasserrisikogebiete, um die auszuweisen oder um Erosionen von Böden zu berechnen etc. Dafür braucht man im Idealfall ein genaues Geländemodell. Aber jetzt zum Beispiel Waldkontext, das wo ich eher mit arbeite, wenn wir jetzt zum oberen Beispiel diese grüne Linie, dieses gestrichelte, da sehen wir, wäre das Oberflächenmodell und unten dann halt der Boden, die gerade Linie einfach. Aber wir sehen dazwischen alles, was grau ist, sind Informationen, die hätten wir jetzt alleine mit diesen beiden Produkten, wären die einfach komplett verloren gegangen. Aber Wir sehen ja allein schon optisch, da kann man sehr viel erkennen. Da kann man sehen, wo ist vielleicht Vegetation unten drunter, wo sind einzelne Baumstämme, wie viele Schichten hat der Wald, vielleicht auch, wo ist ein Hochsitz unten drunter etc. Also da ist sehr viel Information, die da drin steckt. Welche Daten gibt es oder wovon reden wir insgesamt? Vor allem sind das in Deutschland die Daten der Bundesländer. Die Bundesländer sind zuständig für die landesweite Erfassung und wir haben dadurch insgesamt bundesweit abgedeckt, haben wir diese Airborne Laser Scanning Daten. Ging so in den 1990ern, 1996 glaube ich so meistens, gingen so die ersten Befliegungen in Deutschland los auf eher kleineren einzelnen Gebieten. Das war damals noch eine recht geringe Punktdichte, also so weniger als 0,1 Punkte pro Quadratmeter konnten diese Sensoren damals erfassen. In den 2000ern ging das dann so ein bisschen mehr in Fahrt und es gab erste flächendeckende Befliegungen, die dann gestartet sind von einzelnen Bundesländern mit so bis zu 4 Punkten pro Quadratmeter und dann ab den 2010ern hatten dann die meisten Bundesländer haben dann spätestens dann gestartet, flächendeckend Daten zu erfassen oder hatten teilweise auch schon Wiederholungsaufnahmen und dann da sind schon mehr als 4 Punkte pro Quadratmeter gefordert, jetzt sind es je nachdem, wahrscheinlich eher so 8 oder so, aber ist natürlich auch noch viel mehr möglich, theoretisch. Insgesamt, diese Entwicklung, wir können sehen, es gibt einfach kürzere Zyklen, das heißt, wir haben eine höhere zeitliche Datendichte und wir haben aber auch eine höhere räumliche Datendichte, einfach weil diese Sensoren immer mehr Daten erfassen können und aus immer höheren Flugzeughöhen das funktioniert etc. Die Technik geht halt voran. Dadurch, dass es diese Daten gibt, aber heißt jetzt noch nicht, dass die verfügbar für uns sind. Also gibt es diese Daten als Open Data? Zunächst mal so ein bisschen vielleicht ein rechtlicher Aspekt, ich bin da selber nicht ganz sicher, aber die Europäische Kommission, diese High-Value-Datasets, habt ihr jetzt eben auch schon mal gehört oder vorhin, in so einer Vorstudie dazu hieß es, our findings have shown that inclusion of LiDAR point cloud data could be important considering the related high value use cases. And for any dataset that results from measurements or observations, e.g. LiDAR, the consensus is to provide the data as completely as captured. In dieser eigentlichen Verordnung der DVO-HVD steht dann nur noch Elevation. Kann man überlegen, was das ist, kann alles sein. Aber es steht immerhin drin, dass die Available in Machine Readable Formats through APIs and Bulk Download bereitgestellt werden sollen unter Creative Commons oder besser Lizenz und most up-to-date Datasets as well as historical versions, was ja schon mal eigentlich alles ganz cool wäre. Auf Rückfrage dann, weil das alles nicht so ganz klar definiert ist, steht dann aber zum Beispiel im GDI.de-Wiki, die Bereitstellung sollte sich im Zweifel am Bedarf orientieren. Das heißt, in diesem Fall, den ich da geschildert hatte, ist die Bereitstellung der abgeleiteten Produkte ausreichend. Also in meinem Verständnis widerspricht das der ursprünglichen Intention, aber ich bin halt auch kein Jurist, also ich habe keine Ahnung. Jetzt, welche Daten gibt es aber denn überhaupt? Also wenn wir sehen jetzt hier von den Bundesländern und es ist nicht so einfach, diese ganzen Informationen zu bekommen. Da muss man mal sehr vielen Bundesländern anfragen oder auf sehr vielen Webseiten durchsuchen. Und bei manchen Sachen ist auch nicht ganz klar oder ist so ein bisschen ein Fragezeichen hinter. Aber auf jeden Fall, alle Bundesländer haben mittlerweile spätestens seit letztem Jahr, seitdem die jetzt endlich wirklich in Kraft ist, diese High-Value-Dataset-Verordnung, gibt es ein DGM verfügbar von allen Bundesländern als Open Data. Beim DOM, leider basiert wohlgemerkt, sieht das schon ein bisschen anders aus. Da gibt es ein paar Bundesländer, die das nicht machen, die sich querstellen. Die sagen dann zum Beispiel, ja, wir haben doch ein bildbasiertes Oberflächenmodell bereitgestellt. Kann besser sein, muss es nicht. Es hat eine höhere räumliche Auflösung meistens, weil das basierend auf den Orthofotos durch so Image Matching berechnet wird. Und da haben wir eine höhere Dichte, weil wir die öfter beflogen werden als mit LiDAR. Aber das Problem ist zum Beispiel, gerade im Waldkontext, wenn die Bilder im Winter beflogen werden, dann bringt uns das nicht viel, weil dann diese Algorithmen Probleme haben, die Images übereinander zu bringen und dann haben wir oft ganze Wälder, die halt irgendwie 30 Meter hoch mit Bäumen bestockt sind, wo aber dann in der Karte 0 Meter Höhe, da sieht es aus wie ein Acker. Also diese Daten, das ist nicht das Gleiche, deswegen hier sind LiDAR-basierte Oberflächenmodelle. Und bei den Punktwolken ist es ein bisschen auch so ein gemischtes Bild, also mittlerweile haben über die Hälfte aller Bundesländer haben die Daten grundsätzlich als Open Data bereit. Es gibt ein paar mit dem X, die sagen, nö, machen wir nicht, aus datenschutzrechtlichen Gründen zum Beispiel wird da genannt. Andere bieten die Daten weiterhin an, aber halt als kommerzielle Daten, und das kostet dann so bis zu 80 Euro pro Quadratkilometer. Also wenn man das für große Fläche die Daten kaufen will, dann wird es schnell sehr teuer. Wie viele Daten gibt es? Das ist so ein bisschen, kann man auch nicht ganz genau sagen, weil manche Bundesländer, zum Beispiel Baden-Württemberg, die teilen das ganz klar in so Kampagnen ein. Die sind im Moment dabei, das dritte Mal bundesweit Baden-Württemberg zu befliegen. Andere Länder wie Bayern, die machen das eher so nach Bedarf, so eine rollende Aufnahme. Durchschnittlich würde ich sagen, gibt es aber auch so 2 bis 3 Aufnahmen pro Ort, und das variiert so je nach Bundesland. Manche haben wenig, Niedersachsen zum Beispiel, der haben einmal alles beflogen, jetzt gerade ist so das zweite Mal. Genau, aber es gibt grundsätzlich überall einmal flächendeckende Daten auf jeden Fall. Zusätzlich habt ihr wahrscheinlich auch schon alle mal vielleicht gehört, oder ich glaube, das BKG ist ja auch hier. Ich glaube, einen Vortrag dazu hatten sie nicht, aber hatten sie? Okay, habe ich nicht mitbekommen. Dann vielleicht nochmal für die es auch nicht mitbekommen haben, weil die Informationen findet man auf deren Homepage auch leider nicht. Da muss man sich auch durch irgendwelche Foren wühlen, wo die dann in so FAQs das beantwortet haben. Aber erstmal diese digitale Zwillingsplattform ist grundsätzlich der digitale Zwilling vom BKG, aber wird auch oft synonym bei mir jetzt auch hier mit den daraus generierten ALS-Daten genannt. Und das ist halt ein bundesweiter Datensatz, der wird jetzt gerade... Letztes Jahr wurde so ungefähr die Hälfte von Deutschland beflogen. Dieses Jahr sind die restlichen Lose dran. Dann sollte eigentlich Ende 2025 jetzt Deutschland komplett damit beflogen worden sein. Im Vergleich zu diesen Landesdaten sind die Daten im Sommer geflogen, also während der Vegetationszeit. Die Bundesländer fliegen immer im Winter. Hat Vor- und Nachteile beides. Die visieren eine Wiederholung an, aber ich glaube, noch wissen die nicht, ob sie Gelder dafür kriegen. Die haben eine sehr viel höhere Punktdichte, also mehr als 40 Punkte pro Quadratmeter peilen die an. Und gleichzeitig erfassen die auch noch Bilddaten mit RGB. Und man sieht, dass es ziemlich viele große Daten sind. Also die schätzen so, dass es so 1,5 Petabyte an Daten werden. Das Problem dabei ist bloß, die wollen es hauptsächlich für Bundeseinrichtungen bereitstellen. Und das sind wahrscheinlich die wenigsten von uns und euch. Also als Wissenschaftler muss man dann irgendwie gucken, dass man mit einer kooperierten Bundesforschungseinrichtung zusammenarbeitet, oder als Privatmensch geht das gar nicht. Aber die wollen immerhin eine ausgedünnte Punktwolke mit 10 Punkten pro Quadratmeter, was ja auch schon mal nicht so schlecht ist, als Open Data bereitstellen. Gibt noch kein genaues Datum, aber sie sagen, wenn das alles fertig prozessiert ist und gemacht ist, dann dauert es noch ein bisschen. Also ich würde dann nicht vor 2027 mit rechnen, ehrlich gesagt. Hoffen wir mal das Beste. Nochmal kurz persönliche Meinung vielleicht zu Herausforderungen und Potenzialen bei diesen Daten. Also insgesamt aus Nutzersicht sind sehr große Datenmengen. Also selbst für kleine Gebiete ist man da schnell im Gigabyte-Bereich, für größere Bereiche im Terabyte-Bereich. Da muss man halt erstmal irgendwie mitarbeiten können. Ist immer noch nicht alles Open Data. Ist die Frage, ob das kommt oder ob das nicht, ob sie es müssen, ob sie es nicht. Wäre schön, aber es hat sich in den letzten Jahren extrem viel getan. Also bis 2016 war noch kein einziges Bundesland Open Data, und dann ab 2017 ging das los, jetzt peu à peu. Jetzt sind wir schon bei über der Hälfte der Bundesländer. Also vielleicht, wenn wir noch ein paar Jahre warten, sind auch die letzten vielleicht, dass sie es dann doch mal öffnen und einsehen, dass das einen Mehrwert generiert. Der Datenbezug, will da jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen, aber man muss sich halt durch sehr viele komische Portale durchklicken, die alle, es gibt welche, die sind besser, es gibt welche, die sind schlechter, aber manche haben dann keine API, keinen Massendownload verfügbar zum Beispiel. Gibt nur ganz kleine Bereiche, die man dann auswählen muss. Wenn man in die Karte zoomt, dann ist schon viel zu groß, und da muss man die erst bestellen, und es ist nicht ganz so einfach. Und ein einheitlicher Datenzugang wäre schön. Also hier sind so 2 Vorträge vielleicht, die hier verlinkt sind. Der eine war jetzt auf der Konferenz hier schon am Mittwoch. Der andere ist, glaube ich, von letztem Jahr, die ein bisschen zu diesen Geoportalen vielleicht mal was sagen. Das ist ganz spannend, können Sie auf jeden Fall anhören. Die Daten sind immer noch so ein bisschen uneinheitlich teilweise, sind standardisiert, und es ist auch schon deutlich besser geworden, ist schon gut. Ist trotzdem teilweise noch ein bisschen problematisch. Auch da, wo die Daten Open Data sind, ist es teilweise, sind es unvollständige Daten. Nicht immer, aber manchmal. Also es gibt zum Beispiel welche, die stellen nur eine ausgedünnte Punktwolke zur Verfügung. Es gibt welche, die sagen, es sind grundsätzlich Open Data, aber die haben erst nur für kleine Teilbereiche ihre Daten aus dem Keller irgendwie hochgeholt und irgendwo auf den Server gepackt. Dann kann man die auch alle nicht bekommen. Historische Daten, stand ja vorhin in der Verordnung, sollten eigentlich auch verfügbar gemacht werden. Ich glaube, ich jetzt bei den wenigsten, ich glaube Thüringen zum Beispiel, da kann man die auch von allen Zeitpunkten irgendwie runterladen, aber ich glaube, bei den wenigsten ist, dass es irgendwie ein DGM oder DOM von mehreren Zeitpunkten zur Verfügung gibt, geschweige denn die LiDAR-Daten. Grundsätzlich denke ich aber, dass in diesen Daten super Potenzial ist, um die besser nutzbar zu machen und um damit auch viel zu schaffen. Also ich glaube, dafür wäre erstmal ein guter Schritt, die Daten irgendwie effizienter zu verteilen irgendwie, statt da über solche Portale irgendwie komische Datenformate, obwohl es mittlerweile ganz gute Datenformate sind meistens, aber trotzdem, man könnte zum Beispiel überlegen, so Cloud-Optimized Point Cloud gibt so ein Format, das ist ähnlich wie das Cloud-Optimized GeoTIFF, so ein bisschen, da kann man dann zum Beispiel auch nur die Overviews ziemlich effizient einfach laden oder nur für bestimmte Bereiche die Daten suchen. Virtual Point Cloud ist so eine Art Virtual Raster Tiles, wer das von euch kennt, für Punktwolken, wo man viele Kacheln miteinander in einen so einen Textdatei packen kann und damit arbeiten kann. Spatial Temporal Asset Catalogs habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, also so ein Metadaten-Standardsystem quasi, wäre glaube ich auch ganz sinnvoll, damit mehr zu arbeiten vielleicht. Generell denke ich, dass so eine bessere User Experience, vielleicht sehen wir gleich noch zum Beispiel vielleicht, auch zum Beispiel durch Webviewer, also zum Beispiel in den USA, die haben, ich weiß nicht, 70 Milliarden Punkte oder noch mehr, ich weiß gar nicht. Und man kann komplett USA durch so einen interaktiven Webviewer sich reinzoomen in die Punkte und die visualisieren. Braucht man jetzt vielleicht nicht für die Auswertung, aber vielleicht für Leute, die gar nichts mit diesen Daten zu tun haben, dass man da mal ein besseres Gefühl für bekommt, denke ich, könnte das auch nicht schaden. Einfach die Daten irgendwie besser über eine zentrale Plattform nutzbar machen, wäre mein Wunsch, dass man nicht immer über diese ganzen Bundesländer gehen muss und dann vielleicht eine gute Lösung hat. Und ich denke, auch wenn die Daten Open Data gemacht werden oder wurden sie ja jetzt zum Teil schon, dann glaube ich, kann das auch katalysieren, dass darauf aufbauend dann Open Source Software entwickelt wird, vielleicht was wiederum die Nutzung einfacher macht und dann ist so ein Kreislauf hoffentlich. Genau, so lange gibt es die Daten jetzt noch nicht offen, aber man sieht hier zum Beispiel in Frankreich, die haben auch sowas ähnliches wie den digitalen Zwilling, ich glaube noch ein bisschen anders, aber ähnlich, die haben zum Beispiel Nutzen, da gibt es schon ein R-Paket, da gibt es eine Software, die sie selber entwickelt haben, um die Daten zu segmentieren etc. Gibt super viele Anwendungsfälle mit diesen Daten, ich glaube, da ist noch längst nicht das Potenzial ausgeschöpft und mit beim Ende vielleicht kurz zusammenfassend, ich glaube, die Daten werden immer besser nutzbar, wenn man überlegt, wie es vor ein paar Jahren noch war. Mittlerweile gibt es schon sehr viele Daten als Open Data, aber es ist auch immer noch nicht super leicht, an die Daten zu kommen, in allen Fällen zumindest. Ich glaube, da kann man schon noch ein bisschen was verbessern. Und ich glaube, wenn die Daten dann erstmal da sind, wenn man die hat, dann kann man da sehr viele spannende Sachen machen. Ob das jetzt mit dem Geländemodell und Blender ist oder ob das mit den Punktdaten ist und da irgendwie noch bessere KIs zu bauen, die das nutzen etc. Da kann man sehr viel machen. Vielleicht noch eine Information hier unter diesem Link, das habe ich jetzt nicht hier alles drin, aber ich versuche so ein bisschen irgendwie, um das selber für mich zu strukturieren, die Verfügbarkeit von den einzelnen Bundesländern, die LiDAR-Daten so ein bisschen zu strukturiert aufzuschreiben. Ist bestimmt nicht alles vollständig, das ist die Information, die ich habe. Wenn da einer von euch bessere Informationen hat oder irgendwas falsch ist, kann auch gerne an mich oder korrigieren. Genau, aber da steht schon recht viel drin. Das war's soweit. Ich glaube, ich bin in der Zeit einigermaßen. Und wenn jetzt Fragen sind, dann bin ich noch hier.
Wir haben tatsächlich. Es gibt zu dieser tollen Zusammenfassung tatsächlich Fragen. Und zwei davon beziehen sich tatsächlich auch auf deinen Beruf. Was sind deine häufigsten Anwendungsfälle als Förster mit ALS-Daten?
Also ich bin kein Förster, der draußen im Wald ist und da irgendwie Bäume fällt oder auszeichnet. Bin Wissenschaftler, aber generell für diesen Forstbereich insgesamt, also einfachste Fall wäre jetzt Beispiel so ein Oberflächenmodell, was es ja schon gibt oft. Daraus kann man dann zum Beispiel über bestimmte Modelle die Biomasse modellieren, wie viel Kohlenstoff ist im Wald gespeichert. Man kann aber aus den sehr hoch aufgelösten DGMs, werden mit 1 Meter bereitgestellt, aber die Daten geben auch her, da irgendwie die auf 25 Zentimeter zu rechnen zum Beispiel. Da kann man dann Rückegassen kartieren. Wo ist ein Harvester mal vor 5 Jahren lang gefahren, damit er wieder da lang fährt und nicht den Boden woanders verdichtet? Oder Also da gibt es zahlreiche. Also.
Genau. Du hast jetzt gerade so die Biomasse des gesamten Waldes angesprochen, darauf zielt so die zweite Frage ab. Kann man mit den LiDAR-Daten auch Aussagen zu einzelnen Bäumen treffen? Stammdurchmesser, Totholz oder Totholzstrukturen, die am Boden liegen?
Also wir reden jetzt ja hier immer von ALS-Daten, also aus dem Flugzeug. Ne? Also es gibt auch TLS-Daten vom Boden, die auch genutzt werden, oder MLS, also mobile Laserscanner, oder im iPhone oder was auch immer. Kann man überall unterschiedliche Anwendungsfälle nutzen, sind alle wichtig. Jetzt auf den Flugzeug gestützten Daten, zum Beispiel jetzt das Thünen-Institut, die wollen so eine Einzelbaumkartierung versuchen mit diesen BKLG-Daten. Da gibt es auch schon diverse andere Studien. Die Kanadier machen ganz viel mit Laserdaten zum Beispiel. Ist da alles möglich. Was nicht möglich ist aus dem Flugzeug, sind Durchmessermessen. Das ist einfach, da kommen die Daten zu weit von oben, zu viele innige Informationen und dann ist zu viel Spielraum. Kann man dann höchstens modellieren über die Höhe, Baumart etc.
Genau, und dann noch kannst du beantworten, welche freie Softwarelösung es gibt, um diese LAS-Daten zu bearbeiten? LAS, LAZ?
Da gibt es viele. Also es gibt zum Beispiel den, wie heißt es, komme ich nicht auf den Namen, aber also Pedel ist eins für Python-Nutzer zum Beispiel, eine Bibliothek, um mit diesen Daten zu arbeiten. Ich nutze ganz viel R einfach. Da gibt es LitR, ein so ein Paket, das ist ziemlich gut dokumentiert und gemacht. Das ist eher so für wissenschaftliche Anwendungen, und von dem gleichen Entwickler gibt es jetzt seit letztem Jahr auch noch LASR, heißt das. Das ist dann eher so für die Produktion gedacht, also um Daten auf großer Fläche, nicht ganz so flexibel, aber dafür sehr effizient zu bearbeiten. Da gibt es aber noch diverse andere Softwarelösungen auch noch.
Also wir hatten ja vorhin den Vortrag zu Blender, da kann ich aus Erfahrung sagen, darin kann man diese Punktdaten auch bearbeiten. Ja. Muss man sich ein bisschen reinfuchsen, weil diese Oberfläche natürlich nicht so ganz für unsere Zwecke gemacht worden ist, aber das geht.
Cloud Compare war das, was ich eben noch meinte, ist auch offen, und da kann man die Punktwolke auch einfach reinladen, und zur Visualisierung ist das auch super.
Das ist super easy, und das ist, Cloud Compare ist, glaube ich, ein super Einstieg tatsächlich. Gibt es noch Fragen im Saal? Oder irgendeine Frage, die ihr online gestellt habt, die euch jetzt aber noch auf den, unter den Fingernägeln brennt? Wir hätten nämlich noch so 2-3 Minuten, sonst würde ich einfach die nächste noch raussuchen. Genau, werden LiDAR und Luftbilder in derselben Befliegung aufgenommen? Beim BKG jetzt ja, vorher nein oder jein. Und kann man den Boden oder den Grasbewuchs ermitteln auf dem Boden? Da ist ein klares Jein, glaube ich. Hast du damit Erfahrung?
Erfahrung habe ich nicht, weil es nicht so mein Interessengebiet ist, aber also kommt drauf an, wie hoch das ist. Also ich glaube schon, wenn es hohes Gras ist, so, dann ist das schon möglich irgendwie.
Es geht tatsächlich. Wir haben es für Niedersachsen gemacht, auf der Suche nach Bodendenkmälern. Wir haben das mit öffentlich bereitgestellten Daten gemacht, da geht das, wenn man Glück hat. Wir haben aber auch die Rohdaten tatsächlich, und wenn man die dann auf 25 cm rechnet, beziehungsweise die noch ein bisschen runterzwingt, das geht mit 2-3 Handgriffen, dann kann man tatsächlich was zur Bewuchshöhe sagen. Sogar auf den Bewuchshöhen zu den Bodendenkmälern hat man zum Beispiel Erdwälle, kann man sogar sagen, wo der Erdwall ist und wie hoch der Bewuchs da drauf ist. Und muss man da mal jemanden hinschicken, der das ein bisschen pflegt, bevor das dann komplett durch die Natur zerstört wird. Das ist tatsächlich möglich, ja. Aber sonst sind tatsächlich die Fragen alle so ein bisschen gebündelt und beantwortet, oder? Ah, da geht noch eine Interessensfrage. Wie steht es um die Gesundheit der deutschen Wälder? Gibt es da eine Tendenz, die man tatsächlich aus den ALS-Daten ableiten kann?
Also wissen wir, glaube ich, alle, dem Wald geht es nicht so super, wird immer schlechter jetzt im Klimawandel. Also es gibt Untersuchungen, wie man das aus ALS-Daten auch, was man damit macht, um den Vitalitätszustand zu machen, aber es wird oft anhand von so Chlorophyllwerten etc. gemacht, da braucht man dann eher Farbwerte. Aber man kann zum Beispiel Totholz versuchen abzuleiten, daraus liegendes, stehendes, klappt schon, also gibt Möglichkeiten.
Ja gut, sind jetzt noch Fragen, die sich jetzt noch ergeben haben? Also da hinten ist eine. Ich, oder? Ich weiß nicht, ich gucke so gegen die Sonne.
Ich höre dich, glaube ich.
Nils, komm.
Ich kann es auch wiederholen sonst.
Also wenn noch Zeit ist, genau, würde ich fragen, der letzte Satz auf deiner vorletzten Folie war, es warten noch Anwendungen. Welche Anwendungen warten denn?
Also alleine im Waldkontext jetzt zum Beispiel, ich sehe die Kanadier, die Skandinavier sind super weit irgendwie, auch gezwungenermaßen, weil die riesen Flächen zu bewirtschaften haben und nicht überall sein können, fliegen die da viel rüber und bestimmen dann daraus Informationen. Gerade in Deutschland sind diese Daten bisher quasi im Waldkontext so gut wie fast ungenutzt, einfach weil sie lange Zeit einfach proprietär waren und sich das keiner leisten konnte. Aber boah, ich glaube, da ist eurer Kreativität frei Raum gelassen. Da gibt es super viele Anwendungen in jedem Bereich, denke ich, weil es sind einfach super genaue Daten, die über die 3D-Struktur Informationen liefern. Und da glaube ich, noch lange nicht alles ausgedacht.
Gut, damit würde ich auch gerne schließen, weil wir tatsächlich die Zeit erreicht haben. Dir nochmal danke für den Einblick in die ALS-Methodik. Und wir machen dann in 10 Minuten weiter mit den römischen Grabdenkmälern. Applaus